SRF 1.
«12.30 Uhr, Rendezvous, die Mittagsinformationen von Radio SRF. Viele Wege führen nach Rom, beziehungsweise mehrere Impfstoffe könnten wirken bei Corona, sagt sich der Bund, und sichert für die Schweiz 5,3 Millionen Impfdosen des britischen Pharmaunternehmens AstraZeneca, eines zweiten Impfstofflieferanten. Homeoffice in Corona-Zeiten ist ein Eldorado für Internetkriminalität. Wir erklären, was Firmen nun tun müssen. Bilanz der letzten 12 Jahre. Wir analysieren Christian Löwras roten Fußabdruck, den er als SP-Präsident hinterlässt. Und Menschenhandel in der Schweiz. Den gibt's nicht nur in der Prostitution, sondern auch in der Baubranche oder der Gastronomie. Nicht nur bei Frauen, sondern auch bei Männern. Wie diese Ausbeutung erkennen, fragen wir im Tagesgespräch eine Berner Staatsanwältin und einen Wiener Sozialwissenschaftler. Rendezvous diesen Mittag mit Ivana Pribakovic. Die Zahl der Neuinfektionen in der Schweiz steigt weiter. Erstmals sind über 3.100 Neuinfektionen zu verzeichnen innerhalb 24 Stunden. Zurzeit hilft gegen das Coronavirus Händewaschen, Abstand halten, Lüften, Immunsystem stärken und Masken tragen. Dazu setzt der Bundesrat seine Hoffnung auf ein Medikament gegen das Virus oder eine Impfung. Und obwohl auch in der Schweiz an Impfstoffen geforscht wird, stellt sich die Schweiz auch in die Warteschlange für Impfungen aus dem Ausland, die erst entwickelt werden. Heute reicht uns die Meldung, dass der Bund nach einem Abkommen mit der Firma Moderna auch beim britischen Pharmaunternehmen AstraZeneca 5,3 Millionen Impfdosen bestellt hat. Frage an Wissenschaftsredaktor Thomas Häusler. Ihre Reaktion auf diese Meldung?
Ja, eine gute Nachricht. Also der bereits bestellte Moderna-Impfstoff hätte eben nur für einen Teil der Bevölkerung gereicht. Es braucht also mehr. Kommt dazu, dass es trotz Bemühungen der Weltgesundheitsorganisation einen Wettbewerb der Länder um Impfstoffe gibt, vor allem der reichen Länder. Und das eben um Impfstoffe, die es noch fertig gar nicht gibt. Also kein einziger Corona-Impfstoff ist bisher in einem westlichen Land zumindest zugelassen. Es ist also gut, Alternativen zu haben.
Was ist denn darüber hinaus der Vorteil, wenn die Schweiz auf verschiedene Impfstofftypen zurückgreifen könnte?
Ja, es gibt eine Reihe von Vorteilen. Es ist sehr wahrscheinlich, dass die Impfstoffe unterschiedliche Eigenschaften haben werden. Und so könnte man sie abhängig von diesen Eigenschaften für verschiedene Bevölkerungsteile zum Beispiel einsetzen. Also ein Impfstoff könnte zum Beispiel speziell gut alte Menschen schützen vor Ansteckung oder zumindest einem schweren Verlauf der Krankheit. Das wäre eine wichtige Eigenschaft, um eben diese Risikogruppe schützen zu können. Ein anderer Impfstoff könnte stattdessen besser dafür sorgen, dass die Geimpften das Virus nicht weitergeben. Das wäre wichtig, um die Verbreitung des Virus zu bremsen. Einen solchen Impfstoff würde man also dann eher für die jüngere Bevölkerung einsetzen.
Die Schweiz hat im Moment also Impfdosen bestellt von zwei Unternehmen. Wie weit sind denn diese Firmen tatsächlich mit der Entwicklung eines Impfstoffs?
Beide dieser Impfstoffe sind in der sogenannten Phase 3. Das heißt, sie werden an einer großen Zahl von Probanden jetzt gerade getestet. Das ist der letzte Schritt vor der Zulassung. Aber beim Impfstoff von AstraZeneca ist vor einigen Wochen ein möglicher Fall einer schweren Nebenwirkung aufgetreten. Die Studie musste unterbrochen werden. In Europa läuft es jetzt wieder. Es sieht also nicht so schlecht aus, aber in den USA prüft die zuständige Behörde den Fall noch immer. Man ist also kritischer. Man ist also nah dran mit diesen Impfstoffen und gleichzeitig kann der eine oder andere eben immer noch scheitern. Auf mehrere Impfstoffe zu setzen, ist also klug und vor allem auch, wenn man auf verschiedene Impfansätze setzt, wie es der Bund jetzt tut. AstraZeneca verfolgt nämlich einen eher klassischen Ansatz, Moderna aber hat eine neue Technologie gewählt, von der es bisher keinen einzigen zugelassenen Impfstoff gibt, also ein Wagnis. Aber es könnte sich auszahlen, weil man den Moderna-Impfstoff voraussichtlich sehr schnell in sehr großen Mengen herstellen könnte.
Sie haben vorhin das Stichwort Nebenwirkungen genannt. Bis Impfungen zugelassen werden, dauert es ja in der Regel 8 bis 12 Jahre. Jetzt soll es plötzlich ganz schnell gehen. Ist da die Schweiz direkt mitbeteiligt, wenn es um die Prüfung der Sicherheit dieser Impfungen geht?
Ja, die zuständige Swissmedic, die prüft die Impfstoffe eigenständig. Sie ist dazu auch seit einiger Zeit schon im Austausch mit den Herstellern und sie redet auch mit den anderen wichtigen Zulassungsstellen aus der amerikanischen FDA zum Beispiel und den Europäern auf jeden Fall. Und dieser Austausch zwischen den Zulassungsstellen, der sorgt natürlich dann auch für zusätzliche Sicherheit.
Danke für diese Einschätzungen, Wissenschaftsredaktor Thomas Häusler. Wir bleiben beim Thema. Bundesrat Alain Berset trifft sich mit Vertretern der Kantone, um allfällige neue Corona-Maßnahmen zu besprechen. Bereits am Morgen haben 5 Kantone informiert und sie verschärfen die Maskenpflicht. Ursula Vogler.
Die Kantone gehen dabei allerdings unterschiedlich vor. In den Kantonen Luzern, Obwalden, Graubünden und Basel-Stadt gilt nun eine Maskenpflicht in allen öffentlich zugänglichen Innenräumen, etwa in Einkaufsläden, Kinos oder Kirchen. In Graubünden und Basel-Stadt gilt in Restaurants und Bars eine Maskenpflicht für alle Gäste, die nicht sitzen. In den Kantonen Luzern und Obwalden gilt die Maskenpflicht nur für Restaurantpersonal. Der Kanton Thurgau verzichtet im Gegensatz zu den anderen Kantonen auf eine Maskenpflicht in den Läden. Die Maßnahmen treten auch zu unterschiedlichen Zeitpunkten in Kraft. Morgen Samstag oder am Montag, im Kanton Thurgau nächste Woche. Damit zu den aktuellen Zahlen des Bundesamtes für Gesundheit, des BAG. Es meldet für die Schweiz und Liechtenstein 3.105 neue bestätigte Ansteckungen mit dem Coronavirus. Das sind fast 500 mehr als gestern. Letzte Woche waren es jeweils etwas über 1.000 Neuansteckungen pro Tag. Das BAG meldet zudem 5 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 und 68 zusätzliche Spitaleinweisungen. Die Weltcup-Anlässe im Skialpin und Skispringen finden in der Schweiz dieses Jahr voraussichtlich ohne Zuschauerinnen und Zuschauer statt. Das haben die Veranstalter gemeinsam mit Swiss Ski entschieden, als Maßnahme gegen die Ausbreitung des Coronavirus, wie Swiss Ski mitteilte. Betroffen sind unter anderem die alpinen Rennen am Lauberhorn und in Adelboden sowie das Skispringen in Engelberg. Je nach Entwicklung der Corona-Lage behalten sich die Veranstalter demnach vor, doch noch Zuschauerinnen und Zuschauer zuzulassen. Die Gletscher in der Schweiz haben auch in diesem Jahr an Volumen eingebüßt. Allerdings schmolz das Eis weniger stark als in den vorangegangenen Jahren, weil der Sommer weniger heiß war. Das teilt die Akademie der Naturwissenschaften mit. Am stärksten ging die Eisdicke bei tiefliegenden Gletschern zurück. Beim Glacier de Saint-Florent im Kanton Wallis waren es beispielsweise 2 Meter. Weniger schlimm traf es Gletscher in hohen Lagen. Insgesamt gingen während der letzten 12 Monate fast 2% des Eisvolumens der Schweizer Gletscher verloren. In den USA haben bereits 20 Millionen Wählerinnen und Wähler ihre Stimme für die Wahlen Anfang November abgegeben. Laut der Erhebung der Universität Floridas hatten vor 4 Jahren zu diesem Zeitpunkt 1,4 Millionen ihre Stimme abgegeben. Die vorzeitige Stimmabgabe werde in diesem Jahr vor allem wegen der Angst vor einer Ansteckung in den Wahllokalen genutzt. Zur Wahl stehen am 3. November neben dem Präsidentenamt auch Parlamentarierinnen und Gouverneure. Vor 4 Jahren nahmen 230 Millionen Wahlberechtigte an der Wahl teil. Das Wetter: am Nachmittag ist es wechselnd bis stark bewölkt, zeitweise fällt Regen. Im Westen lockern die Wolken zeitweise auf, mit Biese bei höchstens 10 Grad. Morgen ist es über dem Mittelland hochnebelartig bewölkt, gegen Westen und im Wallis ist es länger sonnig. Im Süden ist es heute zeitweise und morgen ziemlich sonnig, bei maximal 15 Grad.
Die einen nennen ihn ein Arbeitstier, einen Strategen. Andere betiteln ihn als Schnellschießer oder behäbigen Revoluzzer, den abtretenden SP-Chef Christian Löwra. Der amtsälteste Parteipräsident unter der Bundeshauskuppel räumt seinen Sitz für 2 neue, junge Kräfte, für Cedric Wermuth und Matthias Mayer, die so gut wie sicher morgen das Parteipräsidium übernehmen. Zeit für den Blick zurück und die rote Bilanz von Christian Löwra. Bundeshausredaktor Gaudenz Wacker.
Christian Löwra übernahm bei der SP an einem Tiefpunkt im März 2008. Wenige Monate davor war die Partei bei den Wahlen regelrecht eingebrochen, auf unter 20%. Aber der frisch gewählte Löwra tat sogleich, was Parteipräsidenten tun müssen: Zuversicht ausstrahlen.
Ich habe den Eindruck, dass es einen Ruck gibt durch die Partei, dass die Leute bemerkt haben, dass die Wahlniederlage, die wir im Herbst erlitten haben, nie wieder vorkommen darf. Dass die Schweiz eine SP braucht, die deutlich über 20% abschließt.
Aber die 20%-Marke knackt die SP seit da nie mehr. Im Gegenteil, die Partei verliert weiter. Minus 2 Prozentpunkte sind es zuletzt. Bei 16,8% steht die SP momentan, während die Partner im linken Lager, die Grünen, stark zulegen. Das müsse einem Präsidenten höllisch wehtun, sagt eine andere Parteipräsidentin, jene der FDP, Petra Gössi.
Für eine Partei ist es mit das Allerschlimmste, wenn zwar das, in diesem Fall das linke Lager gewinnt, aber die eigene Partei verliert durchs Band und zwar massiv.
Natürlich schmerze das, erwidert Löwra und relativiert die Niederlage. Bei anderen sozialdemokratischen Parteien Europas sei die Lage viel ärger, sagt er heute.
Wir sind im leichten Minus, während die SPD oder der PS Frankreich den Boden unter den Füßen verloren hat. Das ist ein schwacher Trost, aber immerhin.
Mehr als nur ein schwacher Trost ist allerdings, unter Löwras Ägide hat die SP wichtige Referenden für sich entschieden. Löwras größter Erfolg, das deutliche Nein zur Unternehmenssteuerreform 3. Respekt dafür, sagt CVP-Präsident Gerhard Pfister, denn
das hat dazu geführt, dass die SP vor allem in Wirtschaftsfragen und Steuerfragen einen großen Einfluss hat, wenn man Vorlagen durchbringen will. Das ist aus meiner Sicht die wichtigste Leistung von Christian Löwra.
Zufall sei das nicht, sagt Löwra selber.
Es ist das Ergebnis von einer langen Arbeit. Das ist von Anfang an der Ziel gewesen, dass die SP alleine in der Lage muss sein, von 0 auf 100 zu gehen und ein Referendum zu gewinnen.
Wichtiger Teil dieser Arbeit, markige Worte an Parteiversammlungen, nicht selten in lauter Klassenkampfrhetorik. So etwa 2016, als die Partei ein Papier für eine sogenannte Wirtschaftsdemokratie beschließt.
Der gegenwärtige Klassenkampf wird nicht von entfesselten Arbeitern geführt, die durch die Straßen von Detroit, Kalkutta oder Johannesburg ziehen. Er wird von den feudalen Büros der Multis und der Hochfinanz geführt, in New York, Singapur, Dubai oder Genf.
Solche Töne sind es allerdings, die liberale Kräfte in der Partei aufschrecken. Der rechte SP-Flügel muckt auf und formiert sich zur Reformplattform. Doch Löwra reagiert, zumindest vordergründig, gelassen. So lobt einer der Anführer der Reformplattform, SP-Ständerat Daniel Josic, denn heute auch.
Die Stärke von Christian Löwra ist, dass er auch die verschiedenen Flügel hat sich entfalten lassen und dass man auch wirklich das ausleben kann. Ich glaube, das ist wichtig für eine Partei.
Vor allem entfaltet hat sich in den letzten Jahren aber der linke Flügel. Ehemalige Jungsozialisten übernehmen wichtige Ämter. Und mit Matthäa Maier und Cedric Wermuth sollen nun einstige Führungsfiguren der JUSO ans Ruder bei der Mutterpartei. Unter Löwra sei die SP stark nach links gerutscht, sagt daher FDP-Präsidentin Petra Gössi.
Ich glaube, das sieht man vor allem auch daran, dass die typischen Arbeiter sich von der SP entfernt haben. Das weiß man, das sieht man auch dem Profil an. Und ich glaube, das ist ein klares Zeichen dafür, dass sich die SP nach links bewegt hat.
Als klare Positionierung in sozialen und Wirtschaftsfragen bezeichnet Löwra dies. Es sei die einzig richtige Lösung gewesen.
Die Leute wissen, wofür wir stehen. Ich kann nachvollziehen, dass das die politische Konkurrenz stört, aber ich würde es genau gleich tun.
Eine Korrektur hingegen vertrage es beim Auftritt, bei der Nähe zur Straße, rät die Präsidentin der Jungsozialistinnen, Ronja Janssen.
Wo die SP durchaus noch vorwärts machen muss, ist, dass sie Politik als etwas begreift, das eben nicht nur im Bundeshaus stattfindet, sondern dass sie auch Politik auf der Straße macht, dass sie Politik macht, wo sich alle Menschen wirklich einbringen können in der Partei. Und ich denke, da gibt es noch Luft nach oben.
Allerdings trat Löwra vor 12 Jahren bereits mit genau dieser Ansage sein Amt an. Er wolle die SP als soziale Bewegung positionieren. Dieser Anspruch sei nach wie vor richtig, sagt er heute. Genauso wie die 20%-Marke ein Ziel bleiben müsse, das nun allerdings noch weiter weg ist als vor 12 Jahren.
Eine Bilanz von Bundeshausredaktor Gaudenz Wacker im Rendezvous. Und so geht es hier weiter. Wenn wir von abscheulichen Verbrechen hören, fragen wir uns manchmal, was ist bloß in den Menschen vorgegangen? Einen Einblick in die Seelen von Vergewaltigern konnte eine Forscherin werfen. Eine besondere Geschichte gleich. Wenn im Homeoffice der Computer bockt oder eigenartig blinkt, kann es schon heikel sein, dass nämlich jemand versucht, sich in ihr Geschäftsmail zu hacken. Wir sagen, was zu tun ist. Und Bolivien muss sich entscheiden, wie weiter, nach links oder nach rechts. Was tönt wie ein buntfröhlicher Wahlkampf, ist bitterer Ernst. Das gespaltene Bolivien nach Evo Morales unrühmlichem Abgang. Vergewaltigungen sind in Indien sehr häufig. Letztes Jahr wurden laut offiziellen Zahlen über 32.000 Frauen und Mädchen vergewaltigt. Das sind fast 90 an jedem einzelnen Tag. Und die Dunkelziffer ist noch höher. Auch heute wurde wieder die Vergewaltigung eines 17-jährigen Mädchens gemeldet. Sie wurde tot in einem Feld im Bundesstaat Uttar Pradesh aufgefunden. Bereits letzten Monat hatte eine Vergewaltigung im selben Bundesstaat für Entsetzen gesorgt. Die Frau wurde von mehreren Männern zuerst vergewaltigt, dann verstümmelt. Zwei Wochen später starb sie an ihren Verletzungen. Warum geschieht das so oft in Indien? Südasien-Korrespondent Thomas Gutterson hat darüber mit einer Kriminologin gesprochen, die mehr als 100 verurteilte Vergewaltiger in Indien befragt hat.
22 Jahre jung war Madhumita Pandey, als sie 2013 für ihre Doktorarbeit zum ersten Mal im Tihar-Gefängnis in Neu-Delhi verurteilte Vergewaltiger interviewte.
When I went there, I obviously was expecting terrifying faces. You know, this is what a rapist looked like.
Sie ging damals mit dem Bild von Psychopathen im Kopf in dieses Gefängnis. Doch was sie fand, seien gewöhnliche Männer gewesen. Männer, welche die Gesellschaft hervorgebracht hatte.
They are men of our society. They've not suddenly, you know, emerged out of thin air. And they're very, very ordinary men.
Pandey meint, was sie sagt. Etliche gesellschaftliche Normen in Indien verharmlosen Vergewaltigungen und die Konsequenzen davon. So zeigten die meisten Männer, die sie befragte, kaum Reue. Aus ihrer Sicht hätten sie nichts Falsches getan, sagt Pandey.
How can I expect someone to feel sorry for not asking consent before sexual activity if they don't know what consent is in the first place?
Warum sollte ein Mann um das Einverständnis seiner Frau fragen, wenn ihm nie das Konzept von gegenseitigem Einverständnis beigebracht wurde? Indien sei vielerorts eine stark patriarchale Gesellschaft, in der Frauen in praktisch allen Belangen selten oder nie gefragt werden. Warum sollten sie es in diesem Falle? Für Pandey sind nicht diese Männer per se das Problem, sondern die Gesellschaft, in der sie aufgewachsen sind. Sie richtet den Fokus damit auf die vielen Probleme im Land. Die Armut, die Arbeitslosigkeit, das schlechte öffentliche Bildungswesen, die Landflucht, das Kastenwesen. Auch die Frau, die letzten Monat in Uttar Pradesh vergewaltigt wurde, stammte aus einer tiefen Kaste, die mutmaßlichen Täter aus einer höheren.
Definitely, caste does play a role. A high majority of these women are from lower caste or Dalit.
Die allermeisten Frauen, die in Indien vergewaltigt werden, stammen aus tiefen Kasten, sagt Pandey. Männer von einer höheren Kaste seien ihnen gegenüber doppelt privilegiert und nutzten diese Privilegien aus. Das könnten sie auch, dass sich oft die Familien aus tieferen Kasten davor scheuen, Klage gegen sie einzureichen. Und wenn doch, dann nehmen sie die Polizei nicht ernst. So wie im Fall der Frau aus Uttar Pradesh. Das mache diese Frauen besonders gefährdet, sagt die Kriminologin, die heute in London unterrichtet.
So this sort of double role that comes into picture probably puts this woman at much more susceptibility and vulnerability compared to anyone else.
Es sind diese patriarchalen Gesellschaftsstrukturen, die oft zu Vergewaltigungen führen. Die Frauen sind die Hauptleidtragenden, doch auch Männer litten darunter, sagt Madhumita Pandey.
People don't understand that men are also suffering under the burden of patriarchy. With these really warped notions of masculinity.
In einer solchen Gesellschaft müssen Männer oft ihre Männlichkeit unter Beweis stellen, um ja nicht als Weichlinge dazustehen. Das schaffe eine toxische Vorstellung von Männlichkeit, die Pandey oft bei ihren Interviewpartnern in den Gefängnissen festgestellt hat. Viele der Täter sahen sich entweder durch ihr Opfer oder durch Familie und Freunde gedemütigt, in ihrer Männlichkeit angegriffen. Dieses übermachoide Verständnis von Männlichkeit führe zunehmend zu Konflikten, besonders in einer Zeit, in der sich das Bild der Frauen enorm gewandelt hat. Inderinnen sind heute Professorinnen, CEOs. Sie fahren Autos, Motorräder. Gerade in den Städten haben die Frauen nicht mehr ihren sogenannten gewohnten Platz am Herd.
We see the women rising. We see this shift in the women's roles.
Frauen hätten sich viel mehr und viel schneller verändert als die Männer, die oft noch in ihrem patriarchalen Verständnis der Gesellschaft gefangen blieben. Das schaffe Frustrationen, die sich je nachdem in Form sexueller Übergriffe manifestiert, sagt Pandey.
Perhaps we see in the form of sexual violence today.
Doch es muss nicht immer eine Vergewaltigung sein. Auch im alltäglichen Umgang seien diese Verhaltensmuster immer wieder zu erkennen. Eine etwas gar lockere Hand in der Metro, die kurz über den Rock streift, vieldeutige Gesten und Blicke im Bus. Jede Frau in Indien hat Erfahrungen damit gemacht. Selten werden die Männer dafür zur Rechenschaft gezogen. Vielmehr werde die Schuld bei der Frau gesucht, sagt Pandey.
Why did she go out at night? Why was she wearing that? Why did she not take someone with her?
Das würden auch viele Eltern ihren Töchtern sagen. Wechsle den Platz, wenn dich jemand belästigt im Zug, oder nimm besser gleich ein Taxi. Fast nie werde aber das Verhalten der Männer hinterfragt. Die indische Gesellschaft habe solche Verhaltensmuster normalisiert, sagt Madhumita Pandey. Da müsse man nicht erstaunt sein, dass Vergewaltigungen so regelmäßig passieren. Es sind just diese Normalisierungen, welche den Häftlingen in den Gefängnissen als Rechtfertigung ihrer Tat dienen. Ich musste ihr eine Lektion erteilen, war die häufigste Antwort, die Madhumita Pandey während ihren Interviews erhielt.
Bolivien, eines der ärmsten Länder Südamerikas. Das Land, das lange Jahre mit Evo Morales einen indigenen und einstigen Coca-Bauern an der Spitze hatte. Bis ihm vor einem Jahr Wahlbetrug vorgeworfen wurde und das Militär Morales zum Rücktritt zwang. Damit endete der Sozialismus in Bolivien. Mit der Präsidentenwahl am Wochenende soll das Land wieder zur Stabilität zurückfinden. Gut möglich, dass nach den Wahlen aber zuerst einmal die Fetzen fliegen, sagt unser Südamerika-Korrespondent Ulrich Achermann.
Das Klima ist aufgeladen und polarisiert. Die Rechte sei entschlossen, ihm den Wahlsieg zu rauben, sagt der linke Präsidentschaftskandidat Luis Arce. Er führt die Umfragen an, obschon er lange nicht das Charisma seines Übervaters Evo Morales hat.
Los partidos que son los perdedores, porque todos sabemos que va a ganar el MAS, los perdedores van a salir esa misma noche a decir que hay segunda vuelta.
Die Rechten werden noch in der Wahlnacht Fakten schaffen und verkünden, es habe nicht gereicht, es komme daher zu einer Stichwahl, erklärt Arce. Der renommierte bolivianische Publizist Raúl Peñaranda ist anderer Meinung. Das Wahlgericht, das bei der Wiederwahl von Evo Morales vor einem Jahr eine sehr zwielichtige Rolle gespielt habe, sei personell inzwischen völlig neu aufgestellt.
No hay riesgo de que haya fraude.
Ich halte einen Wahlbetrug für wenig wahrscheinlich. Es geht dem linken Kandidaten wohl eher darum, für seine allfällige Niederlage im ersten Durchgang die Schuld auf den Schiedsrichter zu schieben. Eine Stichwahl käme für Luis Arce, den Kandidaten der wählerstarken Sozialisten, einer Niederlage gleich. In einer zweiten Runde hätte er wesentlich schlechtere Karten. Die Rechte zieht mit einer Vielzahl von Kandidaten in die erste Runde, die sich alle gegenseitig schwächen. In einer Stichwahl aber würden die zersprengten Konservativen ihre Kräfte bündeln und den linken Arce mit vereinten Kräften schlagen. Das rechte Lager braucht also zwingend eine zweite Runde, wenn es seine Chancen wahren will. Ein immer autoritärer auftretender Evo Morales ist vor einem Jahr zu seiner vierten Wiederwahl angetreten, obschon die Verfassung das verbietet. Er holte aber weniger Stimmen, als er sich erwartet hatte. Als es nach einer Stichwahl aussah, soll Morales die Auswertung manipuliert haben. So sehen es jedenfalls die Wahlbeobachter der Organisation amerikanischer Staaten, OAS. Bei einer Nacht- und Nebelaktion seien 30.000 niemandem zuzuordnende Pro-Morales-Stimmen in die Auswertung eingegliedert worden. Sie ersparten Morales wohl die Stichwahl, lösten aber eine Meuterei der Polizei aus und Proteste wegen Wahlbetrugs auf den Straßen. Schließlich drängte das Militär den linken Indigenen aus dem Amt. Statt schnell Neuwahlen zu organisieren, entwickelte die Regierung der interimistischen Nachfolgerin den Eifer, nach 14 Jahren linker Politik unter Morales eine Art konservative Gegenrevolution auf den Weg zu bringen. Das weit rechts stehende Interimsregime ist mitverantwortlich am vergifteten Klima in Bolivien, weil es die Sozialisten zu verfolgen begann. Den im argentinischen Exil lebenden Morales klagte sie unter anderem wegen Terrorismus an.
Sí, ha habido persecución atolondrada. La fiscalía tenía...
Klar wurden die Linken verfolgt, auf törichte Weise. Der Innenminister erfand absurde Straftatbestände gegen Evo Morales. Der ausufernden Korruption in dessen Regierung ging die Interimsregierung jedoch nicht nach, sagt der Publizist Raúl Peñaranda. Im besten Fall verlaufen die Wahlen vom Sonntag normal und führen zu politischer Stabilität. Wahrscheinlicher ist jedoch, dass es zu einem neuen Schlagabtausch fern der Urnen kommt. Zu Unruhen und Protesten auf der Straße.
Und damit zurück in die Schweiz. Wenn sich so viele mit Corona anstecken, wäre es doch besser, möglichst viele würden von daheim aus arbeiten. Das ist in diesen Tagen immer wieder zu hören. Im Frühling hatte der Bund schon Homeoffice empfohlen. Für viele Firmen war es eine neue Erfahrung, dass der Großteil der Mitarbeitenden plötzlich von zu Hause aus arbeitete. Diese Situation versuchten auch Online-Kriminelle auszunutzen. Sie versuchten und versuchen, über Homeoffice-Verbindungen die Firmennetzwerke zu hacken. Was die Firmen daraus gelernt haben oder was sie noch lernen müssten, weiß Christoph Brunner.
Die Monate im Homeoffice haben gerade in kleineren und mittleren Unternehmen die Schwachstellen der Firmen-IT offengelegt. Das sagt Roland Rupp vom Schweizerischen KMU-Verband.
Das heisst nun Firewalls, die nicht selber geschlossen waren, Antivirenprogramme, die nicht vorhanden waren. Da gab es doch überall Lücken, die dann natürlich auch von Leuten mit krimineller Energie versucht wurden, dort genau reinzukommen.
Das zeigt sich in den Zahlen des Nationalen Zentrums für Cybersicherheit. Zwischen Mitte März und Mitte Mai, als in vielen Firmen Homeoffice galt, hat sich die Zahl der Meldungen über Cyberangriffe und Internetbetrügereien zeitweise verdoppelt. Und auch das deutsche Sicherheitssoftwareunternehmen ESET verzeichnete in dieser Zeit deutlich mehr Cyberangriffe, wie Thorsten Urbanski von ESET sagt.
Wir hatten Zahlen von knapp 100.000 auf über 240.000 in der Schweiz. Das ist eine immense Steigerung der Angriffe, und zwar ganz explizit auf die Heimarbeitsplätze.
Viele Angestellte hätten daheim mit ihren privaten, nur ungenügend geschützten Computern gearbeitet. Das seien willkommene Einfallstore für Cyberkriminelle, so Urbanski. Eine Umfrage von ESET bei über 100 Schweizer Unternehmen habe aber gezeigt, dass auch die Unternehmen selbst in Sachen Sicherheit Nachholbedarf hätten.
Und da ist rausgekommen, dass nicht einmal die Hälfte der Unternehmen beispielsweise eine VPN-Verbindung nutzen, das heißt eine verschlüsselte Verbindung, um den Zugang zum Firmennetzwerk von extern abzusichern. Und es wurden nur Passwörter eingesetzt. Und das ist eigentlich hochgradig unsicher.
Dabei gäbe es heute sogenannte Zwei-Faktoren-Lösungen, sagt Thorsten Urbanski. Bei denen wählen sich Mitarbeitende beim Firmennetzwerk nicht nur mit einem Passwort ein, sondern zusätzlich mit einem aktuellen Code, den sie per SMS erhalten. In solche Lösungen müssten Unternehmen jetzt dringend investieren. Das betonte auch Orest Gorikanek von der Tessiner IT-Firma Santis AG gestern Abend in Zürich an einer Cybersicherheitsveranstaltung des Schweizerischen Verbands der Telekommunikation. Blockierten Cyberkriminelle Firmensysteme und Daten werde es teuer.
Wir haben so Beispiele von Firmen, die im logistischen Bereich tätig waren. Die haben plötzlich die ganze Sache blockiert. Es waren wochenlange Ausfälle da, bis die Daten wieder zurückkommen. Und die haben Millionen verloren.
Der Schweizerische KMU-Verband unterstützt Firmen bei der Suche nach kostengünstigen Lösungen für mehr Sicherheit im Homeoffice. Außerdem beteiligt er sich an einem Projekt der Fachhochschule Nordwestschweiz, das Kleinstunternehmen aufzeigen soll, wie es um ihre Cybersicherheit steht. Neben solchen Initiativen dürfe aber der Faktor Mensch nicht vergessen gehen. Das sagt Pascal Nussbaumer, Präsident der Swiss Internet Security Alliance, an der sich verschiedene Polizeikorps und Großunternehmen beteiligen.
Wir sehen aber auch ganz häufig, dass Täter bewusst auf den Menschen spielen und über Phishing-Mails, über Mails, die man nicht öffnen sollte, in Firmennetzwerke gelangen.
Deshalb braucht es vor allem eine starke firmeninterne Prävention, so Nussbaumer, damit die Angestellten auf verdächtige E-Mails achten und zweimal überlegen, bevor sie einen Mail-Anhang öffnen. Das schütze die Firmennetzwerke am besten, nicht nur im Homeoffice.
Christoph Brunner. Eine Minute vor eins. Woran denken Sie bei Opfer von Menschenhandel? an Frauen, die zur Prostitution gezwungen werden. Es gibt aber auch Männer, die Opfer von Menschenhandel werden und in der Schweiz mitten unter uns leben. Darüber sprechen wir gleich im Tagesgespräch mit der Berner Staatsanwältin und mit einem österreichischen Fachmann im ersten und vierten nach den Schlagzeilen dieses Mittags mit Ursula Vogler.
Der Kanton Basel-Stadt und 5 Kantone der Zentral- und Ostschweiz haben die Maskenpflicht verschärft. Sie gilt in öffentlich zugänglichen Innenräumen. Unterschiede gibt es für Einkaufsläden und Gastrobetriebe. Das Bundesamt für Gesundheit, das BAG, meldet 3.105 neue bestätigte Ansteckungen mit dem Coronavirus. Weiter meldet das BAG 5 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 und 68 zusätzliche Spitaleinweisungen. In der Schweiz haben die Gletscher auch in diesem Jahr an Volumen eingebüßt. Insgesamt gingen während der letzten 12 Monate fast 2% des Eisvolumens verloren.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.